Ich habe eben gerade gesagt, ich bin zügig, zwar vor einem halben Jahr, aber was wirklich Katastrophen ist, wir haben alles schön geordnet gehabt und auch angeschrieben, die Kiste. Da haben wir eine Studie angestellt und wir mussten es so schnell auspacken, weil es wäre so schnell in die Wohnung gegangen. Ne? Das ganze Material. Das heisst, wir mussten gerade in die Gestelle rein und das ist komplett durcheinander. Wir mussten mal ein Wochenende Bücher rausnehmen, neu sortieren. Und das braucht 2-3 Wochen, die habe ich einfach nie gehabt. Und also dort gibt es schon ein paar wenige Dokumente, die dann noch gewisse Fragen beantwortet. Also wenn jetzt nicht gerade ein riesen Zeitdruck ist, dann löst sich das, ja.
Was wir haben so die digitale Version von allen Programmzeitschriften.
Oder? Ah, haben die?
Genau. Ja. 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 Die sind fast, ja doch, die sind sogar digitalisiert worden. Ja. Ja. Und die sind auch auf dem Mediaserver von der ZHBK sind die auch bisher immer intern zugänglich.
Okay.
Und das ist auch das Ziel, dass wenn yes, jetzt die eine Konservierungsinstanz Memoria hat einen Betrag gesprochen zur Digitalisierung. Vor allem jetzt von der Schweizer Bestand, der Schweizer Videowoche. Mhm. Und dort ist man eigentlich immer noch dran. Und das Ziel wäre dann, dass man dort auch die dann halt auf das Mediaarchiv hochladen und zugänglich machen. Sei das heißt es jetzt mit einem Login oder halt mit einer stationären Station an der ZHDK zusammen. Mhm. Das ist so eine parallele mit Manifest, mit dem Experimental von Heinz Nick, wo auch gewisse Doppelungen gehabt von dem Werk, das Werk von dem Manifest von dem Experimental auch im Viper gezeigt worden sind und jetzt schon selber digitalisiert gehabt, und die sind jetzt auch dort auf dem Medienarchiv.
Darf ich fragen, habt ihr den Antrag mit Memoria gemacht?
Der hat der Fred schon gemacht. Ja,
weil ich bin jetzt gerade und das ist, ich suche, also es geht um Bauen, das ist noch eine andere Baustelle, die man dich jetzt nicht unmittelbar betrifft, aber vielleicht auch. Bauen wir danach schon 20 Jahre.
Okay.
Und wir haben eigentlich ein vermutet wahnsinniges Archiv, vermutet wegen dem, weil ich nicht weiss, wo die Sachen alle sind, aber ich weiss, dass alles dokumentiert worden ist. Das heisst, wir müssen vielleicht nochmal zurück zu den Künstlern und zurückfragen, was sie damals bekommen haben. Ich weiss, dass der Norbert Klaasen hat immer einen Fotograf gehabt und immer ein Videoteam. Und ich habe einen grossen Teil, habe ich jetzt schon gesichert. Und das ist wirklich die Schweizer Performance-Geschichte in diesem Archiv. Und da nächstes Jahr haben wir 2017 das Jubiläum und auf das werden wir wenigstens den Memoria-Vertrag, der extrem jetzt Druck ist. Irgendwie Ende März. Ende März ist der Adler. Vielleicht dürfte ich euch da als erfahrene Leute, oder dann, wie heißt es,
Fred, also, klar, sehr gerne.
Schicken im Sinn von, dass es nochmal anschaut.
Voll, ja.
Etwas so.
Ja, und ich glaube, sie sind schon die Instanz, wo sich halt genau um so Sachen
kümmert. Ja. Also gut, ich kann das auch noch geschwind besprechen, weil das mein Anliegen jetzt aktuell, aber wir planen die Publikation übrigens mit dem Kettler wahrscheinlich, also wie dort der Almanach erschienen ist, wir fänden jetzt eigentlich logisch, dass eine Fortsetzung dort findet. Wir werden die Schrift rausgeben, aber die Publikation zu 20 Jahren bauen. Gar nicht so sehr ein Bildband, weil der wird dann digital hoffentlich bis dann parat sein, sondern eher mit einer Festschrift. So fast auch im akademischen Sinn, aber auch ein bisschen augenzwinkend und im Geiste fröhlicher Wissenschaft. So. Also, dass wir Künstler schreiben, aber auch Leute, die Paul als Zuschauer gemacht haben, vor allem anhand von einer Performance dann ganz unterschiedliche Perspektiven reinholen. Das ist eine von den für mich besten Formen von der Dokumentation, was Performance Art betrifft, Schreiben, Performance. Und dann natürlich eben auch durchaus Leute, die jetzt gar nicht Paul so richtig mitbekommen haben, wie du. Also wie du schon nach der Klasse geschafft hast. Viele Arbeit kenne ich jetzt zu wenig, aber quasi aus einer unbescholtenen Perspektive raus, wo auch kein Problem hat, wenn Black Market International nochmal auftritt. Das Problem habe ich nämlich dieses Jahr gehabt. Ich habe jetzt zum 30-jährigen Jubiläum eingeladen und ich gehört nachträglich durch so Stimmen, wo es, ach weißt du, Black Market, das ist so abgeludert und das ist so, die haben wir immer gehabt, die Band, das kannst du nicht mehr bringen und so. Und ich habe gefunden, jetzt macht es aber eine neue Generation machen, die das noch nie gesehen hat. Und die sind einfach einzigartig. Also das gibt es weltweit niemand.
Ja, und sie haben halt ihnen schon, ich glaube, der Boris Nisloni hat in Bern schon auch gewisse Sachen mitgeprägt. Also ich bin ja auch mit Kochenspital, ja, Bellevue genau, da ja, genau. Und hat irgendwie teilweise auch in Diskurs befördert. Wo,
ja, ja, ganz sicher. So, ja, ganz sicher.
Ja, voll.
Also ich bin der Verteidiger absolut von Black Market, aber es gehört auch diese Stimmen. Aber es ist total ungerechtfertigt. Ich habe jetzt Studenten, die haben noch nie was gehört.
Ja, und ich finde es auch immer spannend, weil die Geschichte so jung ist. Und schon kommen so die klassischen Fragen auf, so von wer ist überhaupt wie beteiligt,
genau,
und wer ist wie präsent. So,
ja, genau. Ja. Und ich habe das einmal sehr erfolgreich gemacht mit einer Publikation über Luzerner Künstler. Peter Meyer, der heisst, ein guter Freund von mir, wirklich ein grosser Freund und Mentor sozusagen. Der ist recht jung gestorben und dann habe ich eine Nachlassausstellung im Kunstmuseum Luzern gemacht und dazu ist auch eine Publikation erschienen. Und dort habe ich den Beat Wismer geschrieben. Beat Wismer geschrieben. Und einen jungen Autor aus Köln, der das Werk überhaupt nicht kennt hat, aber anhand von der Dokumentation. Und das ist sehr fruchtbar geworden, finde ich. Einfach ein unverstellter Blick.
Ja, und das ist einerseits eben beim Klaas nicht der Fall gewesen, aber jetzt auch beim 70er-Jahrbuch, wo ich noch mit Michael Trabi, dass wir dann auch so andere Verständnisse haben, auch vom Umgang mit dem Material zum Beispiel.
Also, genau.
Also weißt du, so, da ist eine Frage aufgekommen, mit wie viel können wir die Fotografien, die wir haben, irgendwie noch farblich verändern. Und der Konrad hat natürlich so sehr klassisch Fotografenverständnis auch stark gemacht. Und du hast das Gefühl, nein, unsere Haltung dem gegenüber ist genau, dass wir auch sagen, nein, wir wollen die Fotografien auch farblich verändern.
Ja, genau. Das Problem habe ich jetzt gerade ganz massiv. Es hat fast zu einem Bruch oder Streit geführt. In Berlin hat die, also bei der Terry Fox Association, das ist ein Freundeskreis Terry Fox, und wir schauen den Nachlass zu präsentieren. Und in Berlin in der Akademie der Künste hat es eine ganz umfangreiche Ausstellung gegeben. Von Arnold Dreiblatt kuratiert. Und die kommt übrigens ins Kunstmuseum Bern nächstes Frühling. Das ist jetzt gerade in Mons und in Wuppertal. Und dort ist es darum gegangen, die Videos von Terry Fox, wie präsentiert man die? Und ein paar sind so beamert worden. Und natürlich für die Leute in meinem Alter plus, das ist ein No-Go. Absolutes No-Go. Für Leute an Brillanz, Erfahrung, Konzentration und so. Und gleichzeitig musst du natürlich das irgendwo in die heutige Zeit hineinbringen, ja, das Museum. Ne?
Und, aber natürlich, bei einem Nachlass ist die Frage nochmal eine andere, irgendwie auch nochmal schwieriger, aber was jetzt bei Abramovic sich auch gezeigt hat, dass sie dann auch nochmal das Werk einfach neu interpretieren.
Mhm.
Also
ja, ja, genau.
Mit Ausschnitt anders wählen. Ja. So.
Und sie hat ja dann
noch mal neu gemacht. Und dann, ich glaube, das ist schon spannend, weil es irgendwie auch mit dieser Sprache von Authentizität und Echtheit halt irgendwie spielt. Ja.
Ich bin jetzt gerade mit den Studis in Zürich an der Oper gewesen, vorgestern, der Herbert Fritsch, der Purcell, King Arthur, und da geht es ja auch so um die Frage von also auch historisch informierte Aufführungspraxis einerseits in der Musik, und dann, wie wird so etwas auf die Bühne gebracht? Fulminant, grossartig aus meiner Perspektive. Es ist total kontrovers aufgenommen worden. Es ist modern, es ist Slapstick, es ist irrsinnig mit dem Kostüm und mit dem Bühnenbild. Also es ist ein ganz minimalistisches Bühnenbild. Also ich kann es übrigens wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal euch etwas Gutes tut. Es ist nicht ganz billig, aber...
Ich bin noch nie in der Oper gesehen.
Aber das ist jetzt ein Grund.
Genau, ja.
Genau. Dort haben die Oper, ich meine, das ist auch ein historischer Ort und das ist auch noch verrückt. Also die Operkavalle haben dort auch angefangen, das ist der Viper, oder?
Voilà, ja, genau.
Zürich brennt.
Voll, ja.
Die ganzen Zürcher sind zu uns gut Premiere geschaut, oder?
Ja. Die Premiere ist bei euch,
ja. Ja.
Und dann aber nachher ist er in Solothurn gezeigt worden.
Mhm. Ja. Und das ist gut.
Okay. Willst
du
auch später in Solothurn
sehen? Sogar
noch später?
Ich muss es jetzt geschwind anschauen. Mit der Jahreszahl bin ich ein bisschen unsicher. Aber, also da müssen wir den Jörg Neuschwander wiederum fragen von Container TV.
Ja.
Der
ja.
ist jetzt gerade da, wieder da im China-Film. Ich
gleich alles in Ordnung.
Mhm. Sehr schön.
Also der Heinz Nick. Ist ja.
Ja.
Die tut auch mit.
Genau.
Mhm.
Also, ob es Premiere war, ich bin nicht ganz sicher, oder ob es irgendeine Art ungeschnitten, also ganz unmittelbar direkt aus Zürich kam, bevor es überhaupt so zu einem Film wurde.
Ich glaube, sie haben ab und zu noch ein Volkshaus, wenn sie Ausschnitt gezeigt haben.
Mhm.
So, also der
auch so. Eine Versammlung.
Ja, voll. Ja, weil man sonst, wenn man einsteigt.
Ja,
also,
ja. Ja, gerne. Ja.
Also als Ausdruck, da ist jetzt
sehr gut, sehr gut.
Also könnt ihr mir noch mal kurz sagen, es ist ein Forschungsprojekt?
Okay, also das Archiv ist in Luzern. Das heisst, alle Eingaben, die halt noch rum sind, sind in Luzern.
Mhm.
Und dann haben wir zusammen an, wie kann man das Archiv vermitteln, geschaffen. Wir haben so Szenarien entwickelt, jetzt auch vor einem Jahr ist das eigentlich, haben wir mal angefangen.
Ja,
so,
das
sind
einfach
so grobe Ideen, die noch nicht abgebrochen sind auf wirklich ein ganz konkretes Vorhaben, sondern nur so in Art Verhaltungen oder was gibt es halt für Approaches überhaupt Archiv zu vermitteln. So.
Mhm.
Das ist im Vordergrund gestanden. Ja. Und dann haben wir ausgehend von dem halt auch viele Recherchen, oder ansatzweise schon mal Recherchen gemacht zur Geschichte vom Festival.
Ja.
Und das Projekt selber, jetzt die Vermittlung von dem Archiv, ist dann mal ein Strang ist dann ein Schweizer Videokunstzentrum, so, also als quasi sehr hohes Ziel,
das
Kompetenzzentrum so aufzubauen.
Mit Archivierung auch beschäftigt und Vermittlung, ja.
Und zusammen auch mit dem Museum in Luzern, wenn die auch interessiert sind,
Kunstmuseum
Heinz Stahlhut, halt das aufzubauen, als auch mit dem Innerschweizer Schwerpunkt.
Mhm.
Und dann, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen so. Und was noch war, ist, dass aber parallel zu dem allem hat es auch ein Projekt gegeben zum Experimentalfilm. Das war das Forschungsprojekt, der Schweizer Experimentalfilm, wo jetzt unter anderem auch die Ausstellung noch entstanden ist in Free Art, so im Film Anschluss. Nicht nur, also nicht für die Ausstellung, aber unabhängig von dem hat es eine Publikation jetzt auch noch gegeben. So.
Oh ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Link ist, so. Don't get me on that. Aber in dieser Publikation, wo es eigentlich um Schweizer Experimentalfilm geht und Video und Experimentalfilm, gibt es dann einfach einen Beitrag noch von uns, wo die Geschichte von so einem Festival aufgearbeitet ist.
Und du sagst, das Archiv ist in Luzern, das FIPRA-Archiv?
Ja, genau.
Ist in Luzern, nicht in Basel? Oder
nein, genau.
Also, und in Luzern im Kunstmuseum? Oder?
Nein, in der Schule, bei uns im Büro. Eigentlich arbeite ich im Büro.
Ja, das ist wirklich so, all die
das muss ich aber mal anschauen.
Ja. Und es ist natürlich überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Das sind auch Kistenweise mit so diesen Katalogen und schriftlichem Material und Ordner und so.
Und wie ist das dort dann vor?
Irgend über
Apple. Der Fred Truniger, glaube
ich. Ja.
Ah, ja.
So, ja. Ja.
Und die sind beide an der Hochschule?
Wir sind dort Assistenzstellen.
Ah ja, genau. Gut. Also nur, dass ich es so einfach
und es ist halt jetzt so wie brachliegend, was macht man mit dem Archiv? Ja. Man kann sich jetzt nicht einfach 50 Jahre in diesen Gestellen an nichts machen. Und wir sind jetzt so ein bisschen am Überlegen. Und
aber das ist jetzt eine wichtige Information für mich, weil ich eigentlich auch etwas Ähnliches bauen für die Performance.
Ja.
Und wir haben auch da einen Verein gegründet. Weil es gibt ja in dem Sinn, und das finde ich, kann man durchaus mal offen diskutieren. Aber das ist dann eine andere Sitzung, wo man sagt, also Videokunst und Performance sind so verlinkt, dass es keinen Sinn macht, dass man zwei Institute macht.
Ja.
vielleicht in sich schon noch irgendeine Trennung. Aber also ich bin eigentlich ja, es gibt ein Literaturarchiv, es gibt ein Filmarchiv, es gibt alles Mögliche auf Bundesebene.
Ja, genau.
Und wo ist die Schweizer Performance-Geschichte?
Ja, genau.
Ja, wir sind einmal mit dem Tanzarchiv geredet, wo ähnlich ist die Linde sehr
viel. Genau, und dort ist im Moment, wir sind in einer dummen Zeit, weil Tanzarchiv und Theaterarchiv gerade so extrem am Klopfen ist, glaube ich. Also da zerrt irgendwelche Kräfte in die eine oder andere Richtung und das sollte ja irgendwie zusammengelegt werden. Und da gibt es extreme Reibungsverluste. Und da musst du im Moment nicht mit dem Archiv kommen. Ja. Das ist gerade der blödste Zeitpunkt, wo ich mir ausgesucht habe. Weil, also das kann man wirklich nur so, der ganze Dachstock dort ist frei, ist leer. Es sind 200 Quadratmeter. Und das wäre einfach so toll. Archive sind sonst immer im Boden. Mhm. Und da über den Dächern von Bern ein also Archiv zu haben, Bern gut verlinkt, also gut erreichbar und so. Progger als Kulturzentrum. Die Möglichkeit hat man im Baurecht, das zu machen.
Nee.
Aber es muss ja alles andere vorher schon mal geregelt werden.
Meine.
Also vor allem ist das Problem, nicht das Geld aufzutreiben für so einen Ausbau oder so. Das kommt mir irgendwie noch über. Das ist auch teuer, das haben wir auch schon mal. Aber die Bewirtschaftung von so einem Aufbau, ja, das ist halt das Hauptproblem.
Dann hat auch die Expertise. Also ich meine jetzt vor allem speziell für Video hat es ja gesehen, so ein, zwei Leute, die einfach, glaube ich, das nötige Expertise drum haben. Also der Gata und die Johannes, so. Die wäre schon unmöglich auch irgendwie für Arbeiten.
Ja, klar. Ja, klar. Könnt ihr mit denen schon Kontakt mit Johannes und...
Er hat sich nie gemeldet.
Ja, das ist
also stimmt. Wir haben mal E-Mail geschrieben. Kann. Aber...
Soll ich ihm schreiben? Also, manchmal schmeckt er so etwas.
Ja. Eigentlich, ja.
Ja. Fragt noch mit euch dran.
Genau, ja. Genau.
Ich habe gehört, er hat die E-Mails noch nicht beantwortet.
Das ja, sehe ich schon. Nimm uns auch bis CC hin, oder?
Ja, genau. Mach
ich gerne. Okay, also erste Frage. Ja.
Ja, wir haben jetzt bis jetzt eigentlich außer die Programmzeitschritte eigentlich wenig so Geschichten von der Gründung und vom Anfang, oder? So
ja,
das
genau,
erste
genau. Und vielleicht wäre das gerade schön, wenn du nochmal die Gründungsmotivation
Also ich glaube, ich versuche mich wirklich zu erinnern, wie das gekommen ist. Es ist sind der Beat Linde, der ist leider verstorben, Pius Felder und ich, wir waren in der Clique in der Sek.
Ja.
Und in der Sekundarschule haben wir so typisch für die damalige Zeit auch sehr sozial engagiert und politisch und so. Oder? Aber sind natürlich neben die 68er, wir sind jünger, aber wir haben das so ein bisschen nachgemacht. Ja. Und in einem, ich finde jetzt nachträglich bescheidenen, charmanten Rahmen, wenn die Revolution anhand von einem Robinson-Spielplatz ausrufen wollte. Das war das Quartier in Kienz, Wichler heisst das. Und dort ein Robinson-Spielplatz ermöglicht mit der Hilfe von zwei Lehrern, Primarlehrern, die gefunden haben, das ist eigentlich eine gute Sache. Das war der Stalder, der Schriftsteller, wie heisst er, mit Heinz Stalder aus Kienz. Und der Benno Marfurt, und das ist wiederum, der ist in der Kunst nahe gewesen. Also sein Bruder ist einer von diesen, wer jetzt in Zürich, Goldschmied, am besten Lage, aber damals so Franz Gerst, Castelli und so, die Umgebung. So ein Schönling ist das irgendwie. Und die Welt, also zuerst mal zu dieser Wichler, dort haben wir versucht, eben diesen Kind dort, diesen schrecklich einbetonierten Kind, wie wir gefunden haben, oder, aber das war ja alles Klischee gewesen, dann ist er hervorragend gegangen dort. Die können ja nicht spielen, dabei gibt es rund um die Welt, also gelacht im Rückblick, mit welchem Sozial, man hat irgendwo etwas gelesen von Hamburg oder Berlin oder so, wo das so da mit den Kindertagesstätten und so. Und, das war auch so eine Art revolutionäre Zelle gewesen. Und aus dem Gedanken eigentlich haben wir den Robinson-Spielplatz ermöglicht. Eine von der grössten Geschichten in meinem Leben, muss ich sagen, was Enttäuschungen betrifft, aber zum Lachen ist. weil wir haben wirklich mit unserem vollen Einsatz immer bei Zwergwaldglas das Holz geholt, also wo die brauchen für die Gläser zu transportieren, wo eigentlich entsorgt worden ist, und aus dem haben die Hütte gebaut, die kleinen.
Also Kind,
ja. Kind, genau. Und wir haben dann Hasen, Küngel geholt von Mecke und weiss nicht was. Plötzlich haben wir gemerkt, die Hasen werden verkauft, die Hütten werden teuerstens. Es ist total Immobilienmarkt entstanden mit diesen Hütten, weil sie, die haben gebaut wie die Wahnsinnigen, aber haben sie in älteren Geschwisterten vermietet, wo sie haben ungestört küssen können. Richtig, im Kleinformat die ganze mafiose Struktur. An Lehrlingen vermietet, die haben können saufen. Und richtig mafios. Also,
aber ihr habt es nicht mehr betreut.
Nein, das ist, wir haben es lange nicht gemerkt. Also, weißt, wir haben immer gedacht, ja, Wohlwollen und so. Und die auch in der Hütte da. Es ist wirklich so ein kleines Dorf entstanden. Ja. Bis wir herausgefunden haben, die Hasen sind verschwunden. Wo sind die Hasen, die wir hergebracht haben? Und dann in dem Zusammenhang ist dann immer mehr aufgeflogen. Ne? Aber wir wollten dort auch einen Film machen. Ja. Irgendwo habe ich sogar wahrscheinlich noch die unbelichteten, unentwickelten Super-8-Filme. Da siehst du wahrscheinlich nicht mehr drauf. Aber wir hatten ein richtiges Drehbuch. Und das war in der 6. Klasse. Genau. Also, ja, das ist mir die 6. Klasse.
Also Primar oder 6?
Primar, ja.
Ja. Das
ist 12, ja? Ja, genau. Das haben wir auch. Also das ist der Anfang.
Also hier sind 12.
Ja, genau. Mit dem Robinson-Spielplatz. Ja. Da gibt es sogar einen Zeitungsartikel. Okay. Da müsste ich auch irgendwo...
Sie haben wirklich als Kind ein Angebot für andere Kinder.
Genau. Also bei uns ist so ein bisschen, in der 6. Klasse ist ganz viel passiert, weil wir in der Lehrer, Stellvertretungslehrer gehört, Remy Odermatt. Ja, das sind einfach so Geschichten. Das ist nicht relevant, aber so ein Remy Odermatt-Hippie, wo damals ist Jesus Christ Superstar aufgekommen und all das Zeug. Schrecklich im Nachhinein. Und da hat so ein revolutionäres Fieber ausgelöst. So in dem ganzen Zusammenhang ist das gesehen, dass wir eigentlich recht jung gewesen sind, wenn wir das gemacht haben.
Extrem jung.
Extrem jung, ja.
Ganze künstlerische Praxen bauen sich auf dem Gedanken. Wir haben das schon mit der 6. Klasse. Also, und es hat dann in dem Alter haben schon einen Film gemacht, oder?
Okay. Das ist, glaube ich, ja, gut, das könnte sein, dass das dann der erste Sex ist, das weiß ich jetzt, das muss ich wirklich machen lassen. Und wir haben damals einfach schon, es ist irgendwie schick, das ist aber erst ihr erster Sex gewesen, so. Ich habe Dostoevsky gelesen, die Beat Müller hat Mitscherlich gelesen, der hat kein Wort verstanden. Und der Pius hat irgendwie, oder er hat Mitscherlich gelesen, ich weiß nicht mehr, also so intellektuellen Stoff, wo man sich geöffnet hat, oder? Nicht anders als man groß gefühlt hat.
Hätten wir die Frauen beeindruckt.
Und auch der Russe untergehockt, in Luzern, das war natürlich der Hippie-Ort gewesen.
Und dann Kameras haben die von der Schule gehabt?
Super 8 Kamera, das muss ich jetzt finden. Nein, es hat noch einen gegeben in Luzern, der ist dann involviert ein bisschen. Der hat auch so Ambitionen gehabt mit Super 8 Filmen. Und der ist einfach ein bisschen älter gewesen und der hat es vielleicht so eine Super 8 Kamera, genau. Und der hat dann auch Stativ und Mikrofon und alles, was sie gehabt. Genau, so war das mit den Anfängen. Also das ist wirklich der Film eigentlich, wo es auch ein Drehbuch noch gibt. Das habe ich, glaube ich, irgendwo. Hm. Ja.
Und der Film ist nicht entstanden. Irgendwo habe ich mal gelesen, oder vielleicht haben wir das auch selber zusammengeräumt, weil der Spielplatz, weil der bedroht war, dass er abgerissen wird und dass ihr dann einen Film gemacht habt darüber. Zum Dekasitz.
Doch, stimmt. Das war der Grund, gewesen, warum wir es eigentlich gemacht haben. Okay. Genau. Weil natürlich das umstritten war mit dieser Bauhütte. Also das war ein Chaos für Konservative. Und, die neue Brutstätte vom Terror. Damals
Und dann hat er den Film produziert, um eigentlich eine Öffentlichkeit zu kreieren. Sozusagen. politischen Prozesse irgendwie anders zu sein.
In dem Sinne ja, weil wir dann auch das Interview haben mit der Zeitung, da gibt es auch einen Artikel drüber. Ja, das ist schon ein Anliegen, andererseits auch einfach die Lust, einen Film zu machen. So. Die Lust am Schreiben und am Spielen und am Machen. Ja. Sich gross fühlen. Das ist wirklich das. Ja. Also, es ist natürlich aus der jetzigen Perspektive auch völlig, vielleicht mir gegen, oder uns gegen, ungerecht, wenn ich jetzt so, aber das sehe ich jetzt einfach so.
Ja. Und der Impuls, dann ein Festival zu gründen, hat dann der mit diesen Erfahrungen zu tun gehabt und der gemacht mit Video oder mit Film?
Genau, dann hat es bei mir für mich das Interesse an Kunst. Dort ist der Peter Meyer, der gestorben ist, maßgeblich beteiligt gewesen. Der war älter, der war 7 Jahre älter. Und der hat mich da ins Kunstmuseum zum Jean-Christophe Ammann und all die Sachen, der hat dort im Kunstmuseum auch gearbeitet als Assistent und mich mit der Kunsthalle Basel genommen. Dort kann ich das Interview euch zuschicken, wenn ich schon mal gegeben habe, in einem anderen Forschungsprojekt, was im Kunsthalle Basel gegangen ist, um so die Zeit zu verstehen. Aber das und das Kienzer Filmtag, wie sie anfänglich geheißen haben, sind schon aus dem Bedürfnis heraus entstanden, selber etwas zu machen, aber auch Leute einzuladen, wo wir einfach das Gefühl haben, wir sehen nichts. Oder? Also einfach den Blick nach außen und mit dem haben wir es zu uns geholt. Oder? Und bei mir aber das Interesse mit der Kunst, also sagen wir, meine allererste Performance ist tatsächlich auf der Bühne im Scala dann entstanden, wo ich mich noch erinnere, da bin ich da mit der Videokamera im Schlachthof, wo heute der Südpol ist, und ich bin dort, das weiß ich allerdings nicht, wie das gegangen ist, dass ich dort überhaupt da durfte rein, ich bin glaube einfach dort hin und habe gefragt, darf ich mal, und irgendetwas erklärt und dann mit der Kamera hier den Schlachthof durchgelaufen und überall die Rinderhälften, die man abhängt und so. So ein Spaziergang durch die Rinderhälften. Und dann auf einem, das weiss ich noch, auf einem Harmonium, eine Minimal Music, die ich selber immer noch im Kopf habe. Und das Alphorn dazu. Also irgendwie. Das mit dem Trunningen könnte ein interessanter Hinweis sein, weil der hat in einer Produktionsfirma gearbeitet, Filmproduktionsfirma. Ja. Und über das sind wir überhaupt so Leute hergekommen.
Eben, ja. Weil, weil so von der Programmheft wirkt so wie ein Anliegen, Schweizer Filmförderer Sachen zu zeigen, die nicht in den Kino kommen.
Genau, also es hat ja dann noch nicht die Stadtkinos gegeben. So. Ja. Und es hat zwar, glaube ich, einen Filmclub Luzern gegeben, aber der hat irgendwie, das war für uns nicht sichtbar gewesen.
Ja, ja. Und das ist jetzt aber, würdest du auch so ein bisschen unter dem Jugendlichkeitsaspekt das fassen, oder das sind ja so ein altes Spektrum irgendwie war, was ich getroffen
habe. Ja gut, Freddy Moore ist jetzt das, eigentlich eine andere Generation. Ja. Aber da hat uns natürlich interessiert, oder wie, ich müsste das Programm schauen. Wer hat jetzt kürzlich wieder einen Film gemacht, wo ich gedacht habe, da haben wir auch das Kienz gehabt. Einer von den grossen Schellen, wo es von wem ist, hat gemacht.
Ah ja, Xavier Koller.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das war auch das Kienz. Ja. Genau.
Und dann sind ihr also über den Götti, ist das gewesen?
Wahrscheinlich.
Aber sie haben mich gefragt, wie kommt man so als Schüler darauf zu wissen, was man sehen will, wenn man es nicht sehen kann. Ja.
Wahrscheinlich über den und über den Verleih auch.
Ja.
Wie hat der gibt es noch. Und dort hat auch die Frau, die ist eben so wie eine ältere Schwester dann gewesen.
Ja.
So, gar nicht so wahnsinnig viel älter, aber...
Das war nicht der gleiche Verleih, der die Schweizer. Das hat doch dann die Tapes gegeben. Nicht so. Wie heißt es jetzt hier? So Sammeltapes, wo man so. Ah, jetzt ist mir nicht. Ist egal. Ja, vielleicht finden wir das noch raus.
Sammeltapes.
Wo du eigentlich wie so gedacht hast.
das ja, ist nein, mit Kunstsachen drauf, Kunstvideos drauf?
Ja, genau, du hast eigentlich so ja. die Videokassette als, wie als Katalog verwenden. So.
Aha!
Das ja. ist aber, glaube ich, später.
Das ist, viel, ja, das ist sicher später.
Bei dem war der Charles Moser involviert, weil der hat ja so
ja,
genau. Produktionsfirma.
Klar. Klar, ja, okay, ich kann, ja. ja.
Und dann ist aber eigentlich so, also stimmt das, dass ihr eigentlich als Schüler das gemacht habt und dann euer Publikum ist dann wirklich so die Filmszene, die unabhängig waren, die dann an die Tage gekommen sind, weil die auch nie ja, das okay. Zeug
haben sehen. Weil sie teilweise Solothurn nicht haben können das ja. Zeug zeigen, was sie ja. wollen.
Ja. Okay.
Genau, eigentlich okay. sind wir ein Anti-Ergänzungsfestival zu Solothurn geworden. Und ja. das müsste so überlegt haben. Also wer ein ganz wichtiger Mensch war und der lebt noch, ich glaube in den Jahren vor 10, wir haben das dummerweise eigentlich verkracht und seitdem ist es dann so richtig gut gekommen, aber Angelo Rota, der war an der Solothurn Filmtag und hat so, ist aus der F&F und ist so die erste F&F-Klasse, glaube ich, oder mit die erste und die haben ziemlich harte Performances gemacht. So Body, Stimmung und alles Mögliche. Und der hat in Solothurn auch Performances gemacht, die dann im Fernsehen umgerührt hat und so Sachen, also Videomonitor. Und da muss ich mir überlegen, wenn ich an den komme. Und der mich auch gefragt hat, wahrscheinlich auch. Der ist eigentlich eine zentrale Figur ja. für das, was Fiber dann wirklich ausgemacht hat. Auf der einen Seite gibt es die unabhängige Filmszene in der Schweiz und auf der anderen Szene die eher Kunst- und Videokunst orientierte Szene, die er zusammengefunden hat. Oder? Eigentlich eine spannende Mischung. Und das ist aber schon fest auf ihn also, zurückzuführen. Und dann gibt es noch eine andere Figur, die ich jetzt gerade vor 2 Wochen getroffen habe, Max Frey von der Künstlergruppe Alma. Der hat damals mit dem Stefan Eicher ein Duo gehabt. Da gibt es auch Lili Singh und die haben da auch Performance an 14 Tag gemacht. Das ist Stefan Eicher, bevor er überhaupt ihn kannte. Die haben so eine Art Schattentheater gemacht mit Stefan Eicher mit seinem Chord-Synthesizer und der Max Frey dann irgendetwas anderes. Das heißt, so genau
und die sind dann wirklich auf euch zugekommen und haben gesagt, wir wissen noch etwas, wir würden gerne noch das machen und so.
Ich muss es kurz abholen, das ist so bereit. Hallo Marina. Ich bin da noch im Gespräch. Aber das muss fallen, sorry. Noch mal nachschauen, wenn jetzt was war. Mit den Jahreszahlen ist das nicht so ganz präsent.
Das kann man sich so vorstellen, wir sind das dritte zusammen in die Schule und gefunden, komm, ja. wir machen da etwas. Genau. Wir haben ja den Spielplatz, wir zeigen das. Genau. Und dann haben wir das gezeigt und sind Leute gekommen, die haben dann wie gefunden, wir wollen mitmachen und wir genau. wollen auch und etwas zeigen.
Das Kino Scala so. Spielt noch eine Rolle, ja. weil das ist leer gestanden. Das war vorher so ein Sexkino ja. am Schluss. Also irgendwie Jodeln und dem Alpenrock. Und da ist das auch eingegangen.
Das ist auch eine Inspirationsquelle.
Natürlich, aber so ja, man muss das wirklich so sehen aus dem Film. Also das ist wirklich völlig naiv entstanden. Völlig naiv. Also so irgendwie, aber Sexkunde fällt mir jetzt nicht. Da sind wir nicht gewesen, aber natürlich Papiersammlungen, die wir damals hatten. Was war das Begehrteste? Ist Jasmin, das Sexhäftling. Schlüssel oder irgend so eine Quatsch. Oder? Und aus dem Haus ist das eigentlich, also kann man wirklich so irgendwie aus dieser Neugier am Ende und weiss nicht was. Und dann steht das Kino leer und dann fragt man nach dem Kino und das ist eigentlich nicht genutzt worden. Ich glaube, die Gemeinde war dann froh, dass etwas läuft. Aber so richtig froh dann auch nicht, weil sie sich etwas anderes vorgestellt haben. Wegen dem sind sie dann später auf Luzern.
Ja.
Weil wir keine Unterstützung mehr bekommen haben. Ja.
Und die haben dann aber haben schon frühe Gelder dann bekommen? Dann
ja, das sind keine Ahnung mehr, was für Beträge das waren. Aber das sind sicher nicht höhere Beträge. Das sind 2000 Franken gesehen. Also, so.
Wo man mit Anträgen gestellt hat, oder ist das auch in
so Brief? So. Es könnte sein, dass ich so Sachen noch irgendwo bei der Umgangspakte Kiste
habe. Würdest du denn sagen, es hat dann schon wie eine Szene gegeben, wo gekommen ist, so, oder hat das überhaupt erst eine Szene befördert. Und sind zwar eher so einzelne Leute gegeben, die jetzt dann quasi plötzlich vernetzt worden sind. Oder?
Das ist jetzt noch eine interessante Frage, weil ich weiß gar nicht, wie die Informationen so richtig gelaufen sind. Jetzt ist klar, jetzt sollte es auf Facebook
laufen. Du hast so eine Geste gemacht. Macht man irgendwas nicht, oder? Ich weiß, aber er reagiert auf seine Geste.
Genau.
Aber die Aufmerksamkeit ist jetzt noch mehr auf dich. Du bist nicht nur interviewt, du bist auch noch beim Essen zugeschaut.
Wie haben Sie denn das kommuniziert? Haben Sie da Einladungskarten oder?
Flyer.
Hat es ja noch keine E-Mail gegeben?
Nein, wirklich Matrizenflyer. Also die so gestunken haben, die mit dem Umwelt. Ja. So eine,
Wie haben das denn
so eine Fotokopie? Film,
in Zürich
mitbekommen?
Das ist ja
schon noch. Das ist
jetzt eine gute Frage. Was sind die denn für die, über den Film, den wir eingeladen haben? Oder so?
Also gut, das ist dann gleichzeitig schon mit Zürcher Unruhe und Rote Fabrik und so.
Sind ihr dann nach Zürich gereist?
Wahrscheinlich. Also ich bin, ich weiß, ich habe
Demos mitgemacht und so.
Ja, also ja. Rote Fabrik. Habe ich auch, das hatte wieder mehr mit der F&F zu tun, dann eine Performance gehabt. Also gerade der F&F hat eine ziemliche Rolle gespielt, wenn ich mir jetzt so will. Kann ich mir so noch nie überlegt. Wahrscheinlich war das so die Szene, F&F. Dann ist das mit dem Punk aufgekommen, Crazy in Luzern, wo auch bei uns waren. Und dann die Claudia Schifferli, bildende Künstlerin. Ja, also ich glaube, so die Zürcher Unruhe 1980, das kann man ja beziffern, wenn das war. Und wobei ich nie so aktiv dort war, also nie in der AJZ-Szene.
Ja.
Nein, gar nicht. Aber wir haben immer von Zürich gehört, dass es das gibt. Ja. Aber da sind wir schon wie irgendwie an einem anderen Ort, sind schon zu nahe bei der Kunst gewesen. Ja.
Das ist interessant, dass du auch würdest sagen, die eben zwischen der Bewegung und der Kunst, das sind nicht irgendwie homogene Szenen gewesen. So.
Ja. Gar nicht. Also ich kann jetzt noch für mich, müssen wir wirklich den Pius Ferdinand noch befragen. Oder mal vielleicht den Pius und mich zusammen nochmal in Luzern oder so treffen. Weil vielleicht haben wir auch wirklich andere Perspektiven. Wir merken langsam, wir sind gut befreundet und das ist eine lebenslange Freundschaft. Und das, aber er erzählt manchmal Sachen, die ich gar nicht weiß oder wo ich denke, der findet es. Und jetzt fällt das auch für Löcher geworden.
Und jeder Erinnerungsakt ist immer noch etwas.
Ja.
Nur hast du die Frage vorhin beantwortet mit der Szene? Oder ist da noch...
kannst du mir nochmal die Frage
jetzt quasi...
Ah, merke ich, Homogenität.
Ja, nein, also ob es... ob quasi einfach auch das Festival dann überhaupt, oder die Filmtage, ob das überhaupt erst ein Verständnis oder ein Selbstverständnis von einer Szene kreiert hat, so. Also es befördert hat im Sinne von, man hat das Bewusstsein etabliert, man ist jetzt in einer Szene und man hat irgendwie eben einen Treffpunkt, wo man sich irgendwie kann sehen und dann kommt auch erst das Gefühl aus von einer Szene, häufig braucht sie irgendwie eine Räumlichkeit.
Mhm.
Oder hat es vorher schon das schon gegeben und die haben das einfach quasi über die Mittelsmänner dann integriert ins Festival. Also, oder hat es so eine Szene gegeben?
Es hat natürlich eine Szene gegeben, aber die ist nicht hier in den Filmtag, sondern das war einfach eine Jugendszene. Es hat das Haus gegeben, hat das geheißen, in Kienz. Es war am Kienzer Dorfplatz, ein altes Haus, ein Bauernhaus eigentlich. Kienz war schon mal wirklich eine Bauerngemeinde. Und dort war das Jugendhaus von der Kirche, oder vielleicht, nein, nicht das Bauernhaus, sondern eher das Pfarrhaus. Und das war die katholische Kirche, die jetzt, dort gab es einen Mario Odoni, den man befragen musste. der war auch so ein Hippie, ja, also ein paar Jahre älter, Hippie, Vorbild. Und der war dann aber irgendwie ein Katechet gewesen. Das ist damals, einfach, kann man sich gar nicht vorstellen, wahnsinnig revolutionär gewesen. Weil die sind auf der See, also wenn ich mir das heute vor Augen habe, die katholische Jugend auf der See und die singen mit Lieder zusammen und so, wo ein bisschen Pop-Einschlag haben. Und gleichzeitig war das auch mit dem Gallusheim, mit Ohm, die dort gespielt haben, die legendäre Free Jazz Gruppe aus der Schweiz, die dort auch angefangen haben. Also es ist so eine Szene, das kann man nicht auseinanderhalten. Das sind einfach so ohne Abmachungen entstanden. Und das mit den Filmtagen ist dann einfach ein Phänomen mehr oder weniger dazugekommen. Und dann hat man sich dort aufgehalten. Und man ist plötzlich auf Kiens gegangen, offenbar, von Luzern und dann später aus Zürich. Und das sind, ja, wir haben, eigentlich müssen wir dort mehr forschen, wie sind so Szenen entstanden und wie haben die untereinander agiert.
Und natürlich ist der Szenenbegriff auch ziemlich ein vager Begriff, weil er halt so schwammig alles kann fassen, aber gleichzeitig glaube ich auch doch aus einer emischen Perspektive, also aus der Perspektive von den Teilnehmern, ist er doch auch ein relevanter Begriff. So. Wenn man sich irgendwie verbündet hat oder verbrüdert oder irgendwie so.
Oder da gibt es einerseits so, aber immer die älteren Brüder, die aber die Verrückten gewesen sind. Oder? Nicht der eigene Bruder ist verrückt, der weg, oder? Aber die, und da ist eben der Mario Doni auf der einen Seite, dann gibt es Jean-Christophe Ammann, nicht er selber, sondern die jungen Leute, die dort, das ist eine wirklich aktive Szene, die Kunstszene Luzern.
Die haben eigentlich im Kunstmuseum gearbeitet.
Ja, zum Teil, aber auch die Weihnachtsausstellung war immer so eine Versammlung von, also das ist eine interessante Szene gewesen. Und das sind einfach die, die anders gewesen sind. Mit langen Haaren und dann ist das aber mit dem Punk aufgekommen. Das hat dann dort in den ganzen Filmtag sehr reingespielt. Und eben Solothurn, sozusagen die dort nicht genommen worden sind oder rausgerührt worden sind, sind bei uns gelandet. Und eben die Dokumentarfilmgeschichte finde ich interessant. Weil ein Moore war auch dort ein ganz junger Mensch. Ja. Wieso ist er zu uns gekommen? Das ist schon noch interessant. Es
ist eigentlich auch fast wie ein Offspace. Also der Offspace ist genau. Ja auch so.
Ja, genau.
Und dann, wie würdest du es beschreiben, wie hat es sich entwickelt, bis du ausgestiegen bist? So.
Es ist grösser geworden. Jetzt muss ich überlegen, da bin ich noch 10 gezögert.
Da bist du wahrscheinlich mit der Schule fertig
gewesen? Ja, die habe ich abgebrochen, genau.
Da bist du auch nach Luzern?
Ja, genau. Ich hatte noch so ein Jahr, wo ich nicht gewusst habe, als Kansi oder Kunststil machen.
Und da hast du gearbeitet, oder?
Ja, gearbeitet im Museum.
Zum Beispiel. Ja. Genau.
Als Aufsicht, oder?
Ja, genau, das erste ist wirklich, also das ist super. Wow. Ich bin ja eigentlich ein Glückspilz, muss ich jetzt sagen. Weil einer der ersten Jobs im Kunstmuseum war in Riani Scunellis Ausstellung stehen. Mit einer Apollo-Maske, so einer Gipsmaske, und einfach Stunden stehen, nebenan war ein Bunsenbrenner und der hat gebrannt und ich habe den immer gehört. Ja,
das ist eigentlich performt.
Ja,
so bist du zu performt.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich
finde ich, Anfänge sind doch verrückt.
Wie fährt etwas an?
Und dann Vito Acconci eingerichtet und so.
Das war wahrscheinlich ein riesen Einfluss,
oder? Ja, genau. Ich habe leider erst vor etwa 2 Jahren das Bett müssen entsorgen, weil ich das damals hat es noch geheißen Konservatorensbett vom Konservator gekauft, wo das alte Museum abgerissen worden ist. Für 10 Franken so ein Klappbett.
Ein Tagesbett?
So. Ja, genau, wo sie die Ausstellung aufgebaut haben, während der Aufbauten. Nein. Die haben ja Tag und Nacht durchgearbeitet. Ah, und also dort hat der Beuys, der Vito Conci, der Jean-Christophe Ammann, all diese ihre Schweizer in dieser Matratze.
Jetzt hast du schon auf dem Kunstmarkt wahrscheinlich.
Aber, und jetzt haben das Müsse vor etwa 3 Jahren als Nest benutzt. Ich hatte das dann in einer Nachtsendung im Radio X in Basel mitgenommen. Das Birgit Kempke, die hat mich interviewen. Und dann habe ich gemerkt, alles kaputt. Alles richtig durchfressen und verseichert. Und,
aber du nach Luzern bist, dann hast du eigentlich die Filmtage in Kriens hinter dir gelassen. Das hast du noch gependelt.
Mhm. Dort ist der Christoph Setzele ins Spiel gekommen. Aber die Christine Willi, Alfred Furr, Teddy Lemke ist auch noch jemand in Luzern. Den habe ich auch kürzlich mal hier in Bern per Zufall getroffen. Der war Kindergärtner und auch interessiert an Filmen und so Sachen. Dann noch ein Schriftstellerbuch, wie hat er mit Vornamen geheißen? Lebt jetzt in Wien. Ein anderer Künstler, der auch in Wien lebt. Kommt jetzt gerade nicht. Da hat er die Plakate gemacht. Ich meine, das ist eben, also wie wir vorher von Werbung gemacht haben, das ist auch alles selber gemacht. Mhm. Also einfach mal 13 Flyer und Plakate im See gedruckt, da ist irgendwie auch der Kunst, sie hat dort den Zugang gehabt. Mhm. Ja, also das ist schon so ein. Und Luzern ist dann. Performance-Szene Basel zum Beispiel ist dann auch schon. Anna Winter war schon Performer, die jetzt offenbar wieder anfängt. Die ist jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Ganz grosse, ganz tolle Performance-Künstler. Der Alex Silber aus Basel.
Christoph Rüttimann, aber
erst. Genau. Christoph Rüttimann hat eine radikale Arbeit gemacht mit einer Motorsage. Ja, also so eine Motorsage angelassen, in einem geschlossenen Raum und sich hingelegt und so eingeschlafen während der laufenden Motorsage. Okay. Also so da als ob, aber es war einfach ein Wahnsinnsbild. Ja. In einem Kinosaal, der Gestank von dem Benzin und einfach die Verlängerung vom Körper, der Motorsage. Ja, Christoph Rüttimann, genau. Stefan Wittmer von Luzern. Das ist sozusagen, also dort hat auch eben die Szene in den Land gespielt. Das ist Taubenhaus, Dubenhausstrasse. Dort hat es, das Haus gibt es jetzt nicht mehr, aber das war ein WG. Ja. Dort war Clara drin. Also Clara war vorher mit dem Christoph Rüttimann zusammen. Ja. Okay. Ich habe die ausgespannt. Oder respektive sie hat sich gelassen. Genau, wie auch immer. Aber das war dann schon eher 1982, so kann ich's, das kann ich verraten, weil da hatte ich meine erste Ausstellung im Kunstmuseum. Das war ja auch relativ jung damals. Und dort weiss ich, dort haben wir abends noch Sitzungen gehabt in unserer WG. Wir haben so ein Haus gehabt, also eine Villa, eine kleine, so eine 18-Villa. Und dort sind auch im Keller sind die ganzen Videos Bänder gesichtet worden und so. Ja. Und dann hat noch jemand auch, glaube ich, nicht eine unentscheidende Rolle gespielt. George Späni hat ein Fernsehgeschäft gehabt und der war wiederum mit Rudi Schill befreundet gewesen. Und der hat uns die Apparaturen zur Verfügung gestellt, als erster. Ja. Also, ich glaube aber, die Frage mit der Videokamera könnte sogar über den Laden irgendwie gegangen sein.
Ja.
Zumindest später. Ja. Und was mir, also wenn ich an Kienzer Filmtag denke, dann ist für mich ein prägender Eindruck, sind eigentlich eben so die Performance-Formate, dann die Filme machen, wie Freddy M. Moore und so. Aber auch der Kurzfilmfestival Abend, wo wir hatten, Super 8 Hobbyfilme, wo wir eingeladen haben. Da schräges Zeug abgegeben worden. Das ist ja nicht zum Glauben. Also das weiss ich heute noch ganz deutlich. Ich war zum Teil auch schockiert gewesen, weißt, so Transvestitenfilme und so Sachen. Ne? Wo sich dann verkleidet haben und sich gefilmt haben, wie sie in den Ausgang gehen und so. Und, oder einer aus Hergiswil, der genau ausgesehen wie der Kurt Jürgens, das Double, und dann die Filme nachher gespielt hat, auf Super 8, nachher richtige drei Bücher. Ein Reenactment, würde man heute sagen. Ne? Unglaublich. Und das auf dem Pilatus dann. Ne? Aber bitte mit Sahne und all die Schlager dazu. Das ist urkomisch gewesen. Das ist natürlich, wir haben den Zugang über eine Ironie gehabt, dass wir das gezeigt haben. Also, das ist, haben wir ihn überhaupt nicht ernst genommen, so wie er das ernst genommen hat. Er war einfach Gebauchpinsel, dass ich es zeigen kann. Ja. Er hat es tot ernst gemeint. Ja, ja. Also er wollte wirklich Kurt Jürgens sein. Und Kurt oder Udo Jürgens. Nein, eigentlich hat er ausgesehen wie der Kurt Jürgens. Das ist noch verrückt. Ausgesehen wie der Kurt Jürgens. Das ist ja der Bösewicht in der Filmgeschichte, oder? Auch mal beim Band. Und dazu ein Schlager vom Udo Jürgens, glaube ich. Ja, genau, irgendwie so etwas. Und ich meine, die heißeste Geschichte, die ist, und die glaubt mir niemand, aber ich wollte den Heino und den Andy Warhol einladen, wie sie gleich ausgesehen haben. Und der Andy Warhol hat geantwortet und der Brief fand ich leider dann. Das ist wirklich nicht einfach eine Legende, sondern der ist, hat gerade eine Ausstellung, von dem her könnte ich wiederum rekonstruieren, im Kunsthaus Zürich eine Ausstellung gehabt. Und der hat zugesagt für die Aktion und der Heino, von dem hat mir nie etwas gehört. Ja. Und einfach Sonnenbrille, blonde Haare. Und das ist aber der Geist von denen, der Punkgeist. Der, ich meine, ich hatte auch so einen Sticker, gehabt, wo ich, mein Bruder hat in Berlin gerade studiert und da habe ich das gesehen, Legalize Erdbeereis. Also so, das war der Spruch. Also. Und da habe ich mir selber geschrieben und den hat es noch nicht gegeben, so als Druckding. Und da haben wir das Rondell alle ausgeschnitten, Sicherheitsnadeln und Legalize Erdbeereis. Also das war so der Punkgeist von dieser Zeit. Gewesen. Oder der ironische Zugang zu Filmen.
Und dann haben die eigentlich ernst schon Auswahl gemacht. Oder? Mhm.
Es ist ein Wettbewerb. Hätte man können einschicken, genau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir Preise vergeben haben. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich möchte mich nicht erinnern, dass wir Preise vergeben haben. Wie jetzt da so ein Festival Sonora oder so, und ich kenne die Preise. Aber wir haben schon, ja, wir haben so Sichtungen gehabt, ja, genau. Ja. Aber das wüsste jetzt der Pius wahrscheinlich besser. Ja. Ja.
Und wahrscheinlich die Verschiebung auch von der Filmszene in Richtung Kunst, Video, ist wahrscheinlich auch mit euren Biografien, weil ihr dann auch den Wert gemacht habt und haben gefunden, wir denken, Kunst studieren, wir machen Kunst. Und
genau, so. Sehr von dem.
Ja. Ja.
Beate ist immer mehr so der Filme, oder der hat am liebsten Spielfilme treiben oder so, oder?
Ist
eben
nicht die Filmschule gegangen?
Nein, nachher letztendlich. Also wir sind ja eigentlich immer gescheitert an dem Moment, was wir machen. Also er ist eben in die Heimerzieherschule gegangen. Ja. Mhm. Wobei das dann auch wieder logisch war. Ja.
Und
haben
die das gemerkt, die Diskussion, dass dann das Bundesamt für Kultur ein super Achtklaps zugelassen haben und Solothurn auch auf einmal so die Öffnung für die Filme da haben? Oder?
Irgendwie haben wir es, glaube schon gemerkt, aber ich glaube, es ist nicht einmal so im Fokus gestanden. Weißt? Also, das fällt mir jetzt gerade in dem Gespräch auf, weil man hat einfach gemacht und da ist mal da. Aber man hat viel weniger kulturpolitisch gedacht.
Ja, das hat auch noch nicht die Förderformate gegeben, wie es heute
Also, ich meine, ich wollte klar an dich, und das war dann noch nicht die ganz erste Zeit gewesen, aber. Clara und ich arbeiten jetzt seit 84 zusammen und wo wir mit Borafeza eingegangen haben, da ist der Begriff Performance noch einmal etabliert gewesen. Also, da sind wir, zu unserem Vorteil sind wir dort haben wir auch bei der Theater und Tanz, das ist dann so bildende Kunst geschickt worden, das hat mit Theater und Tanz gar nichts zu tun. und dann bildende Kunst und dann Musik und dann Literatur. Also das hat den Vorteil gehabt, dass alle uns kennen und dann müssen eine Entscheidung treffen. Das, was man heute dann eine interdisziplinäre Abteilung hat, für interdisziplinäre Projekte hat es auch nicht gegeben. Und das hat aber, eigentlich haben wir immer das Geld bekommen, was wir beantragt haben. Aber es ist einfach, ja, in dem Sinne nicht vorhanden gewesen, oder noch.
Ich glaube, das ist jetzt nur ein Randbemerkung, ich glaube, Video war schon eine rechte Herausforderung für die, beim eidgenössischen Kunststipendium gibt es so die Anekdote, dass du hast müssen, das Vorspielgerät mit dem Video einreichen, dass die das einfach nicht gucken.
Schöner umständlich.
Ja, mega, ja.
Wir auch, klar, und ich habe beim eidgenössischen Stipendium ein einziges Mal haben wir das gemacht, nachher nie mehr. Weil wir mussten antreten, dann konntest du mir sehr mal zählen und das befand es noch mit Scheinwerfer und so. Und am Morgen um 10 Uhr vor einer Jury, die eingeschlafen ist, während unserer Performance eingeschlafen ist.
Unglaublich.
Und so.
Aber ich glaube, in Zürich ist es immer noch so, wenn du Performance machst. Du kommst vor der Jury einen Spezialtermin vor der Eröffnung.
Unglaublich. Und wir haben dort so eine Arbeit gemacht, wo wir so Sockel, weiße Sockel, wir haben einfach mit, da gibt es auch Fotos davon, mit weißen Sockel hantiert haben, aber immer noch für einen Bruchteil von einer Sekunde Licht gewesen ist, auf diesen Sockel. Und dann einfach irgendeine Hand draufgelegt oder die Sockel verschoben oder so. So kleine Szenen. Dazu irgendwie Wörter ab Tonband. Tonband war das wichtigste Medium gewesen. Genau. Die Jury, das kann man so.
Was haben wir noch für Fragen?
Vielleicht noch etwas zum Umzug. Das ist einfach, weil ihr irgendwie wegen der Infrastruktur oder weil ihr alle gezögelt sind, oder?
Umzug auf Luzern?
Ja.
Weil wir kein Geld mehr bekommen. Aber dort wüsste jetzt wirklich dann der Pius viel besser Bescheid. Oder andere. Also das Luzern habe ich Wien dann mitgemacht. Weil ich dann 86 aufgekommen gezogen bin.
Hey, wenn ist denn der gewesen?
Ja, wenn ich das weiß, ist dann.
Kann ich das Licht nicht fahren?
Ja.
Wahrscheinlich so 84.
Eher so, vermute ich mal, 85 wahrscheinlich.
Also das heisst quasi so eine ablehnende Haltung von Kriens und Luzern war irgendwie offen gewesen und ist da so eine Art von kulturpolitische wie Vereinnahmung oder wie ist das kulturpolitisch wahrgenommen
worden? Das hätte ich glaube ich dann, jetzt muss ich aber, vielleicht stimmt es auch nicht ganz, ich glaube das Burbank-Zentrum ist dann entstanden. Und dann hat es noch kein Kino und keine Kunsthalle und so gegeben, aber dort hat es einfach Räumlichkeiten gegeben und dort hat Fieber stattgefunden. Und wer, das ist wahrscheinlich eben der Erika Kerl, der jetzt dann lebt, wo aber die Brüder, zu denen haben wir sehr gut Kontakt, und Cecilia Hauser, die wissen da wahrscheinlich Bescheid, also ob die jetzt Geld wo beantragt haben. Ja. Rosi Bitterli ist sicher auch eine Auskunft.
Ja.
Die ist ja Kultur. Ist die noch Stadt?
Ist die noch? Ich glaube
nicht.
Ist bis vor ein paar Jahren noch Kultursekretärin.
Ja.
Rosi Bitterli.
Es ist interessant, es finden sich dann ab einer gewissen Zeit finden sich dann die Vorwörter vom Stadtpräsident im Programm, wo man halt so das enorm begrüßt und wie wichtig das halt ist. Und
ist das der Kurzmeier gewesen? Wahrscheinlich.
Das ist
Da war ein wirklich charismatischer Stadtpräsident, der irgendwie. Also dort hat es ja auch Unruhe gegeben, dort bin ich auch beteiligt, seit Luzern gegen die IMF, also Festival, das Luzern Festival damals. Und
was ist der gegangen? Um Gelder?
Um Gelder, letztlich. Also
eigentlich. Das ist gut. Das ist,
ja, sehr gut.
Ein Espresso.
Ein Espresso,
ja. Ich kann gerne
dort ist es eigentlich darum gegangen, dass man die Kornschütte nicht hat ausstellen konnte. Oder nicht finanziert worden ist, während die IMF natürlich wahnsinnig, also eigentlich wie Operhaus und AJZ.
Ja.
Also nicht das AJZ ist das Thema, aber Ausstellung, Konzert, glaube ich. Und dort sind irgendwie die Also man hat nicht, einfach rum natürlich, letztendlich, also man hat nicht rumsitzen. So. Und da sind so Blumenkästen gestellt, wo du so riesen Töpfe, oder? Statt dass Platz gehabt hast, einen Picknick hast können und Gitarre spielen und so. Und das haben sie wollen weg haben. Und das war der damalige Stadtpräsident Meier, der war verhasst und nachher ist der Kurzmeier gekommen. Ja. Der hat irgendwie eine völlig neue Wind hineingebracht. Ja. Dann sind auch die Boa-Halle ist entstanden, die Musik- und Tanzhalle. Dort im, jetzt merke ich, dass ich schon lange nicht mehr zu Hause war. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie die Quartiere heissen.
Wir arbeiten dort und müssen zusammen.
Gut. Ich wüsste genau wo.
Es ist interessant, weil es beim Neubau vom KKL ist, dass auch, es hat ja so ganz viele private Investoren gehabt. Und dann in der Vernehmlassung ist, ich glaube, die freie Szene, wenn es eine gibt, auch sehr aktiv gewesen, sodass die zum Beispiel Unterstützungsbeiträge ausgehandelt haben für die Schür und für noch eins nebendran.
Ja, eben Boa, Schür, genau.
Das ist, muss Boa gewesen sein. So. Ja, genau. Also ich glaube, es ist in den 80er Jahren so kulturpolitisch ganz viel entstanden, wo halt einfach die Alternativkultur mega von Wert wertschätzen und
genau.
So eine Art von von Repräsentation oder Stimmen dem gegenüber.
Ja, genau. Also das ist schon, also das ist mir jetzt klar gewesen, als ich mit der Studie in der Oper war. Dort habe ich gesagt, wissen Sie überhaupt, an welchem Platz Sie da sind? 1980, was da los war. Yeah. Yeah. Die Rote Fabrik, all das, was wir jetzt als freie Theaterszene, das war dann der Grundstein gewesen. Ja.
Yeah.
Also, und das war in Luzern nicht anders gewesen. Oder? Das ist einfach in einem Maß konservativ gewesen, dass es geklappt hat. Und dann, eins muss reagieren. Und der war wahrscheinlich eher die Politik gewesen, beruhigen und etwas ermöglichen. Und dann kann die IMF wieder weiter bestehen. Zu dieser Geschichte. Aber das führt zu weit. Dort werden der Brüder von der Rose Bitterli, der Peter Bitterli, der ist ein Musikwissenschaftler und der kennt die ganze internationale Musikfestwoche. Verstrickungen auch mit der Forschung. Da ist jetzt ein grosser Bandenschirm.
Und zum Regenbogenzentrum hat es dort schon Verbindungen gegeben.
Das ist mir wichtig, genau, der Luigi Kuhlmann.
Ja. Mhm.
Der jetzt in Berlin lebt und eine Galerie führt. Hat er jahrelang keine Galerie mehr gehabt. Oder sich zurückgezogen. Der ist wichtig gewesen, Luigi Kuhlmann, genau. Und jetzt merke ich gerade, dass ich vielleicht sogar etwas verwechselt habe mit Kirchens Filmtag und Regenbogen. Das mit der Anna Winterli könnte die Regenbogen gewesen sein.
Okay.
Mhm. Nein, das ist Regenbogen gewesen. Unbedingt korrigieren. Ja. Das ist gar nicht viel ins Filmtag gewesen. Ja, genau. Und der Luigi Kuhlmann wiederum eben unter Jean-Christophe Ammann mit der Kunst als Mitarbeiter, also als Ausstellungstechniker.
Ja.
So, ja. Also eben, das sind so, einerseits gibt es also die, wenn man jetzt von Schienen redet, oder so, das Kunstmuseum unter Jean-Christophe Ammann einen enormen Einfluss auf Szene gehabt. Und dann
noch sogar schweizweit.
Ja, genau. Also man kann sogar Europa oder deutschsprachigen Raum, Düsseldorf, Künstler, Polke und all die sind da drin.
Das sind auch für Szene,
Und dann gibt es eben die politische Unruhe, oder 80er Jahre, 1980 und vorher ja auch schon. Also sagen wir auch der, wo jetzt wieder sozusagen als Licht geholt worden ist, der Schröder, der Graubünden-Filmemacher, der verrückte reisende Krieger, den haben wir gezeigt. Und der ist zwar sicher im Solothurn auch vorher, der ist vorher gelaufen und den haben wir dann noch gezeigt, aber das ist ein wahnsinniger Film mit dem Berner Filmemacher, der in Italien lebt, Kameramann. Mein Name ist Gedächtnis, das lässt mich machen. Da hat es eine Kamera gehabt, die auch in der Nacht hat können, filmen konnte. Die sind wirklich mit dem Protagonist, die sind gereist durch die Schweiz und die sind wie live. Also natürlich hat er schon eine Rolle gespielt. Er hat die Rolle von einem Vertreter gehabt, der durch die Schweiz gereist ist. Aber dann in realen Situationen, also im Coiffeursalon, im Bahnhof Zürich unter Führung und so, sich dort reingemischt und gefilmt. Oder? Also höher performative Moment. Aber ich glaube, das ist, wirklich, das ist möglicherweise das Interessanteste an der ganzen Thematik, wie Performance, Videokunst und Dokumentarisch zusammenfinden. Ja. Und der Schröder, der hat nie wollen, in dem Sinne Videokünstler sein oder Performancekünstler, aber er hat sehr performative Ansätze gehabt im Dokumentarfilm. Oder im Film, sagt ja nicht einmal Dokumentarfilm, aber es hat viel Dokumentarisches drin. Reisende Krieger, das ist jetzt plötzlich wieder gezeigt worden. Ja, das ist dann jetzt aber, wenn ich sage Herbert Fritsch, das erste, was ich von Herbert Fritsch gesehen habe, aber das ist, glaube ich, nicht an der ganzen Filmtag gezeigt worden, aber einfach um zu zeigen, wie die Szene war, Herbert Fritsch zeigt am Schweizer Fernsehen eine Stunde lang einen Film, Die Suppe, und nachher ein Blickschlagziel am nächsten Tag gegeben hat. Also, das ist unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganze Schweiz empört über einen Film. Yeah. Yeah. Und der Film war einfach mit wahrscheinlich etwa 6 Szenen, gewesen, wo einfach Kinder, ein Vater, eine Mutter, das weiss ich nicht, ich weiss nicht, ein schreiendes Kind in einem Kinderwagen und das wird geschüttelt. 10 Minuten lang. Und das schreit immer mehr und extremer. Ja.
Das haben wahrscheinlich auch alle gesehen, weil alle nur Schweizer Fernsehen
geschaut haben. Ja, genau. Ja. Eben das. Genau, das spielt dann auch eine Rolle. Und am Schluss, es gibt auch so eine Art Protagonist, der dann einfach so müde ist, so absolut müde. Und das, der Titel referiert natürlich auf das. Also jetzt sind wir Beiz, wo schon überall aufgestuhlt wird und nochmal geputzt wird. Und er wird einfach immer müder und müde und versucht, die Suppe auszulöffeln und kommt nie an Löffeln. Und am Schluss ertrinkt er in der Suppe.
Okay.
Das ist der Schluss. Das ist, und dann müssen wir diese Suppe auch noch auslöffeln. Und so ist das Schlagziel. Und das ist jetzt ein anerkannter Theatermensch, auch mit der Herbert Fritsch. Mit Murmel, Murmel in Berlin, sensationell läuft.
Ja, und immer noch so eine Wirrheit auch.
Ja, genau. Ja.
Mhm.
Aber und, also, um das, die Zeit zu fassen, das gehört auch dazu. Und, das hat man auch gesehen und gehört, aber es hat mit der Kinder vom Tag vielleicht mit der Produktion gar nichts zu tun.
Ja.
Aber Herbert Fritsch haben wir auch über die Szene dann kennengelernt. Also auch mit seinen Fotografien und dann auch Filmen und so.
Genau.
Ja. Also ich glaube, der Film war damals auch etwas völlig anderes gewesen als heute. Der ist, ja genau, das fällt mir jetzt ein, es hat in Basel. Und das ist auch für die Kinder vom Tag ganz wichtig. Die Reihe Experimentalfilm oder Expanded Cinema von einem Ueli Berger mit Nogelow. Da wüsste ich wiederum sicher die Muda Mattis Bescheid. Das war ganz wichtig, genau, die Basler Filmreihe, die man nicht einmal richtig gesehen hat.
Weil du in Basel im Kino oder im Museum gelaufen? Oder?
Nein, irgendwie Kaserne oder so.
Ja.
Müsste ich auch recherchieren.
Oder vielleicht im Ausstellung. Ah, ich könnte im Ausstellungsraum von Basler Künstler.
Ja, das kann gut sein.
Also die Ausstellungsraum klingen da wahrscheinlich.
Ja, das kann gut sein. Genau.
Die haben aber, glaube ich, 79 könnte ich schon Video im Programm machen.
Ja, das kann gut sein, genau. Ja. Und eben, das hat man gehört, und also ich habe das gehört, jetzt unter uns drei. Ich habe also die Kunstschiene wegen, oder bei dem so Galerie Stampa, so, und das war das gewesen, ja. Und dann, so sind die Sachen auf Kiez gekommen. Ich habe die nicht, zum Teil nicht einmal gesehen, aber ich habe gehört, da gibt es Filme, die man übermalt. So, oder? Hochinteressant, oder?
Ja, und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel für den Szenenbegriff ist das mega wichtig, so das the notion of rumor, so das Gerücht sind,
genau.
Ich glaube, eine Szene konstituiert sich genau über solche soziale Dynamik.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, also ist jetzt wirklich ein gutes Gespräch für mich selber, weil ich im Moment ein Problem habe mit meinen Studenten. Also so, wo sind die, wo halten die sich auf und so. Und jetzt sehe ich, wir sind ja auch nicht so strukturiert gewesen. Wenn ich jetzt erzähle, wie ich mir das immer gedacht habe, das stimmt ja gar nicht. Also die 14-15 Tage sind einfach aus etwas gewachsen und dann ist da etwas gekommen, dort etwas gekommen und das hat man zusammengefügt. Aber, und das ist schon der riesen Unterschied zu heute, man hat aus einem Mangel heraus geschafft. Aus einem ganz klaren Mangel.
Also du würdest das bestätigen, dass eigentlich zu wenig...
Ganz klar. Also das Luzern hat zwei Galerien gehabt. Das war die Galerie Apropos und Galerie Reber. Wo zeitgenössische Kunst
stattfindet. Also Apropos würdest du als Galerie bezeichnen?
Damals hat es... Oder sie heisst ja, glaube ich, heute noch Galerie Apropos, oder?
Ja, aber sie haben es eher schon... Sie haben ja eher so viel Offspace.
Also genau, aber das war eigentlich der Offspace, der Roger Schill. Also mit denen, der hat ja auch Sachen gezeigt, eben wie Audio-Art-Reihe aus London und so. Ganz verrücktes Zeug. Also da wäre jetzt für das Archiv, muss man unbedingt
haben. Okay. Das Museum ist da auch interessiert, was im Audio.
Sehr, sehr gut. Sehr gut, das muss alles gezeichnet werden.
Vielleicht noch jetzt die Aussenperspektive auf das Festival, wenn du in Köln warst, was hast du noch mitbekommen? Oder was war noch rum gewesen, so von dem Festival?
Also was ich gemerkt habe, es ist deutlich anders geworden und es ist so in eine Art Medienkunst geraten, wo mich selber persönlich einfach ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Es hat mich nicht interessiert, die ganzen hohen Mediendiskurse, die damals geführt worden sind. Ich bin nicht einmal sicher, ob nicht René Stettler dann auch noch mitgewirkt hat, dort hineingewirkt hat mit seiner Galerie wo da die Burg, ganzen, wie heisst es, Wiener Schlössli, gegen Ebiker. Das war Dietiker, glaube ich. Dieriker, genau. Und der hat ja eine Ausstellungsreihe gemacht, oder so eine Vortragsreihe, wo er so heute über Lischka natürlich, Baudrillard und so eingeholt hat. Da macht er heute noch die riesen komischen Symposien, wo ich mich immer so distanziert habe mit diesen Physikern und Medienphilosophen. Aber es ist dann, das ist, sagen wir, die Richtung hat mich da einfach nicht wirklich interessiert. Und ich bin, es ist mir zu wenig Kunst gewesen, es ist mir zu theoretisch. Es ist,
ja, und Sie haben ja auch, dann auch teilweise recht gesellschaftsrelevanten Ansatz oder Haltung vertreten, dass Sie so gesagt haben, ja, irgendwie, also die aktuellen Themen sind jetzt bei uns.
Ja.
Da,
so, ja, ja, genau.
Das ist eigentlich auch wie so ein neues Verständnis ist von einem Festival. Ja. So, dass du dich auch in so politisch positionierst wie ein Festival. So.
Aber es hat dort etwas stattgefunden. Das hat auch mit der Verschiebung in der ganzen Szene zu tun. Also plötzlich sind theoretische, medientheoretische Diskurse mit natürlich dem Aufkommen von Video und Computer und so, sind dann enorm wichtig geworden.
Ja, und CD-ROM und all das.
Genau. Ja, genau.
Ja, und gab es nach Basel, in Basel ist das ja noch mal viel stärker geworden.
Mhm.
Ja,
genau.
Aber bist du von Köln dann nach Luzern gereist, wenn das Festival war? Oder nicht
unbedingt? Ich bin viel zu Luzern und auch ab und zu mal an Fipper. Ja. Aber eigentlich nein. Ja. Ich habe viele Projekte gehabt zu Luzern, aber nicht mehr mit Fipper. Ich habe das nie irgendwie bewusst oder unbewusst. Es hätte nicht gegeben, wo ein Bruch gewesen wäre oder so. Aber, es hat mich einfach interessiert. Da hat sich so die Interessen verschoben. Und eben die ganzen Medien, die Mediendiskurse, die haben mich relativ kalt gelassen. Die ganze Frage von Interaktivität und so, das haben mich damals auch mit einer relativ arroganten Haltung bin ich dann gegenüber gestanden, muss ich jetzt sagen. Also ich denke, mache ich dir nur, das ist eh alles Quatsch. Also wenn ihr da von Simulationen und Simultanität und weiss ich was redet und Rhizom.
Das ist natürlich auch so eine, sagen wir jetzt mal, eine Erotik oder eine bestimmte Art von Diskurs,
die ja, genau. Ja, genau.
Produziert ist.
Ja, genau. Ja.
Yes. Ja, ich glaube.
Ja.
So von unserer Seite.
Das ist super spannend.
Ja, sehr spannend.
Mhm. Ja.